ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 20. Februar, und wir zeichnen diese Folge um 12.15 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke und Carsten Schmiester in Hamburg. Aber Anna, du warst auch schon woanders. Du warst am Wochenende zum Beispiel in München dort auf der Sicherheitskonferenz. Und da ist ja sehr viel über die düstere Stimmung auf den Gängen in diesem Hotel im Bayerischen Hof gesagt und geschrieben worden. Hast du wahrscheinlich auch so mitgekriegt, oder?
Ja, also die Stimmung war eindeutig gedrückter als noch vor einem Jahr. Im vergangenen Jahr, da gab es ja die Hoffnung auf die ukrainische Gegenoffensive im Sommer. Die westlichen Staaten hatten begonnen, die Ukraine mit Waffen und Panzern zu unterstützen. Und in diesem Jahr, da gab es die Nachricht vom Tod von Alexei Nawalny und die Meldung von der Front, dass die ukrainischen Soldaten den hart umkämpften Ort Avdiivka aufgeben mussten und dann wirklich die mit Händen zu greifende Sorge um eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump in Washington. Also alles ziemlich düster. Und eine, die den Paps wirklich auf hatte von den ganzen Klagen, was schlecht läuft und auch von den vielen Reden, ein bisschen so Reden auf dem Balkon, das war die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.
Und ganz gleich, was in den USA passiert, Europa muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Und um uns zu verteidigen, müssen wir die Ukraine verteidigen, weil die Ukraine zu Europa gehört. Deshalb ist das Wichtigste in den nächsten Wochen, keine weiteren Worte. Wir haben viele Treffen gehabt und es ist eine nette Konferenz. Vielen Dank dafür. Wir brauchen keine weiteren Worte, wir brauchen Entscheidungen.
Also du hörst es, eine etwas genervte dänische Ministerpräsidentin Frederiksen, die in München auch gesagt hat, dass die Dänen inzwischen ihre gesamte Artillerie samt Munition an die Ukraine abgegeben haben. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Wir wissen ja, seit Monaten haben die ukrainischen Soldaten nicht genügend Munition. So, um mal eine Zahl zu nennen, die Russen können 10.000 Artilleriegeschosse pro Tag auf die Ukrainer feuern. Die Ukrainer können sich mit lediglich 2.000 Schuss am Tag verteidigen. Das ist das Verhältnis 5:1. Und der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis, der hat am Montag sogar von einem Verhältnis 6:1 gesprochen, also noch schlechter für die Ukrainer. Und die fehlende Munition war einfach ein riesiges Thema in München, vor allem weil ja die USA als wichtigster Lieferant von Artilleriemunition bis auf weiteres ausfallen. Und da war umso bemerkenswerter das, was der tschechische Präsident Petr Pavel auf der Sicherheitskonferenz zu sagen hatte.
We have identified at this point 500,000 rounds of 155 caliber, another 300,000 rounds of 122 caliber, which we will be able to deliver within weeks if we find quickly funding.
Der tschechische Präsident Pavel hat nichts weniger angekündigt, als dass er und seine Leute 500,000 Schuss 155 mm Munition und 300,000 Schuss 122 mm Munition aufgetan haben. Also insgesamt 800,000 Schuss Artilleriemunition, die schon in den nächsten Wochen geliefert werden könnte, wenn das Geld dafür schnell aufgetrieben wird. Also aus meiner Sicht ist das eine der wenigen guten Nachrichten von der Münchner Sicherheitskonferenz. Und zwar eine Nachricht, die bislang noch nicht so große Aufmerksamkeit gefunden hat.
Obwohl die Zahl ja gewaltig ist, 800,000 Schuss, sagst du. Das ist ja eine Größenordnung, die für die ukrainischen Soldaten an der Front ja wohl wirklich einen Unterschied machen könnte. Woher soll denn diese Munition so plötzlich kommen und wie kann es weitergehen?
Ja, die Tschechen haben offenbar die Munition in drei Ländern ausfindig gemacht, in Südkorea, Südafrika und der Türkei. Was jetzt eben fehlt, hat der Präsident ja auch gesagt, ist das Geld, um die Munition zu kaufen. Wie viel das Ganze kostet, die Munition, das ist noch unklar. Es geht jetzt darum, einfach Geld dafür zusammenzubekommen. Und von der tschechischen Seite ist zu hören, dass sie bereits in der Vergangenheit gut kooperiert haben mit Dänemark, Kanada und den Niederlanden. Und dass die gute Zusammenarbeit hoffentlich auch diesmal klappt. Und natürlich sind auch alle anderen Länder eingeladen, sich mit Geld zu beteiligen, um die wirklich so dringend benötigte Artilleriemunition für die Ukraine zu besorgen. Also weil ja der Fall von Avdiivka zeigt, die Zeit ist knapp und die Not der ukrainischen Soldaten ist wirklich groß. Darüber und auch über die Münchner Sicherheitskonferenz spreche ich in dieser Folge dann auch noch mit dem Militärexperten Nico Lange, der selbst Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz ist. Und unser Kollege Kai Küstner, der frühere Korrespondent für Afghanistan, der beschäftigt sich zudem mit dem Bericht der Enquete-Kommission des Bundestags zu Afghanistan, der am Montag vorgestellt wurde. Und nachdem traumatisierte Veteranen wie Robert Müller immer wieder gefordert hatten, man müsse dringend aufarbeiten, was in Afghanistan geschehen sei.
Und das ist die einzige Chance, und das sage ich so ganz klar, die Politik an die Eier zu packen und zu sagen, hey, wir wollen Antworten. Wir haben unsere Gesundheit da verloren. Wir haben dort, nach Aussage eines Ministers, die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch verteidigt.
Das sagt Müller in der neuen Staffel des NDR-Info-Podcasts Killed in Action. Gucken wir mal, ob die Politik dem gerecht geworden ist. Aber vorher gucken wir wie immer auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Ja, da hast du eigentlich das Stichwort ja auch schon genannt. Avdiivka, das ist der Name des Ortes, aus dem sich ukrainische Truppen am Wochenende zurückgezogen haben, aus dem sie sich zurückziehen mussten, nach wochenlangen und sehr verlustreichen Kämpfen für beide Seiten. Jetzt geht's also danach natürlich an die Bewertung. Was kann man daraus lesen? Ich lese sehr, sehr viel und sehr viel Verschiedenes. Da ist natürlich das Wort Niederlage, das erwähnt wird. Es gibt aber auch vom Institute for the Study of War zum Beispiel die Behauptung, und auch aus ukrainischen Quellen, dass russische Hacker es wohl geschafft haben, nach diesem vermeintlichen großen Sieg ukrainische Infoseiten zu hacken und dort weiter auch Fake News zu verbreiten mit dem Ziel, noch größere Frustration, noch größere Verzweiflung auf ukrainischer und ukrainischer Unterstützerseite auszulösen. Das kann man alles von unserer Seite aus nicht wirklich beurteilen. Es gibt einen Film bei CNN von unserem Kollegen Frederick Plätgen. Den habe ich mir gerade noch mal angeschaut mit Bildern aus Avdiivka, wo durchaus ein eher niederschmetterndes Bild gezeichnet wird von eben nicht unbedingt einem geordneten Rückzug. Das wird ja auch so dargestellt. Da ist durchaus zu sehen, dass angeblich auch Verwundete zurückgelassen wurden, dass Soldaten sich empören, dass sie eben einfach viel zu wenig Manpower, aber auch Waffenpower haben, zu wenig Soldaten, zu wenig Munition. Das ukrainische Militär wiederum sagt, dass seit der Aufgabe dieser Stadt das Tempo der russischen Offensive in der Region deutlich zurückgegangen ist. Man nimmt also an, dass die russischen Streitkräfte eben geschwächt sind und sich jetzt erst einmal neu gruppieren, dass sie sich bereit machen für das, was vielleicht noch kommt, was kommt. Möglicherweise weitere heftige Kämpfe gegen die ukrainischen Soldaten, denn das ist die offizielle Darstellung, man habe sich auf eine neue Verteidigungslinie zurückgezogen, auch um weitere eigene Verluste zu verhindern. Und dort ist es dann nun offensichtlich so, dass man sich gestaffelt aufstellt, um mögliche weitere Angriffe der Russen abzuwehren. Die russischen Streitkräfte müssen wahrscheinlich tatsächlich den Einsatz erst einmal pausieren, heißt es, bevor sie weiter offensiv werden können, weil sie eben doch einigermaßen Schaden davongetragen haben. Vielleicht müssen sie auch noch aus anderen Abschnitten der Front Soldaten dorthin zusammenziehen. Das wird im Netz gerade sehr vermutet. Es könnte aber auch sein, dass es eine andere Auslegung, dass die Russen dabei sind, Kräfte auf andere Schwerpunkte der Front zu verlagern. Auch da gab es einen Artikel der New York Times, da ist von 5 weiteren Schwerpunkten die Rede, wo angegriffen wird. Und auch dieser Artikel zeichnet ein eher düsteres Bild. Wie im Übrigen ja der Präsident selber auch. Selenskyj war an der Front und hat die Lage als äußerst schwierig bezeichnet. Unter anderem hat er auch darauf hingewiesen, dass es eben hauptsächlich an Munitionsmangel liegt, dass sie nicht dahin gehen, wo sie hingehen könnten. Er hat sich bedankt, Selenskyj, bei ukrainischen Betrieben, die im Moment alles tun, um die eigene Rüstungsproduktion anzukurbeln. Allerdings sagt er auch, wir können uns im Moment noch nicht autark mit Waffen und Munition versorgen und sind weiter auf Hilfen angewiesen. Es fehlt eben nicht nur an Artilleriegranaten, es fehlt eben auch an Flugabwehrsystemen zum Beispiel direkt in Frontnähe, die zum Beispiel russische Hubschrauber bekämpfen können. Und es fehlt, sagt er, an weitreichenden Raketen.
Das ist ein Stichwort, weitreichende Raketen. Tut sich da irgendwas?
Es sieht so aus, ja. Ich erinnere mich noch an mein Gespräch mit General AD Domröse, der ja gesagt hat, der Westen liefert immer erst, wenn die Ukraine wirklich kurz vor dem Zusammenbruch steht. Und so eine Situation ist vielleicht in der Schärfe jetzt nicht gegeben, aber es sieht halt düster aus. Und schon hören wir aus den USA, dass dort im Weißen Haus, NBC berichtet darüber, unter anderem darüber nachgedacht wird, der Ukraine jetzt doch ATACMS-Raketen zu schicken, und zwar welche mit größerer Reichweite. ATACMS ist ja die Abkürzung für Army Tactical Missile System. Es gab schon Lieferungen älterer Raketen, die haben eine Reichweite von etwa 165 Kilometern. Das, was da jetzt im Gespräch ist, unter der Bedingung allerdings, dass der Kongress am Ende diesem Hilfspaket zustimmt, wären ATACMS von bis zu 300 Kilometer Reichweite, die dann es schaffen könnten, tatsächlich wichtige Kommandozentren der Russen oder auch Infrastruktur- und Logistikzentren im rückwärtigen Raum zu treffen und damit die Russen an weiteren offensiven Aktionen zunächst einmal zu hindern oder die zu beschränken. Und auch in Deutschland sieht es so aus, als ob Bewegung in die Debatte kommt. Geht jetzt gerade rum in den Meldungen. Die Koalitionsfraktionen wollen die Bundesregierung zur Lieferung, wie es heißt, zusätzlicher weitreichender Waffensysteme an die Ukraine auffordern. Da gibt es einen Entwurf für einen gemeinsamen Koalitionsantrag, der unter anderem der Deutschen Presseagentur. Da wird aber der Taurus-Marschflugkörper nicht namentlich erwähnt. Da ist ja Olaf Scholz, der Kanzler, auf der Bremse. Sondern es steht drin, die Lieferung eben nur von zusätzlichen, erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen und Munition, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, völkerrechtskonforme, gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Raum des russischen Aggressors zu ermöglichen. Das klingt alles erstmal ganz gut, aber es gibt eine Menge Leute, die hätten Taurus gerne nicht nur in diesem Entwurf mit drin, sondern auch in der Ukraine selbst, also den Marschflugkörper mit einer Reichweite von an die 500 Kilometer, der sehr viel effektiver sein soll als alles das, was die Ukraine bisher geliefert bekommen hat. Dort hat sich jetzt Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Wort gemeldet, FDP-Sicherheitspolitikerin, Vorsitzende im Verteidigungsausschuss. Sie hat gesagt, sie werde im Bundestag für einen Unionsantrag zu Taurus-Lieferungen in die Ukraine zustimmen. Die Union selber hat auch gesagt, dass sie dem geplanten Antrag der Ampelfraktion nur dann zustimmen werde, wenn eben ausdrücklich auch Taurus da reingeschrieben wird. Steht alles noch nicht drin, steht alles noch nicht fest, aber festzustellen ist, der Druck wird immer größer und die militärische Lage vor Ort spricht eben auch dafür, so sehe ich es jedenfalls, dass man am Ende gar nicht anders wird können, als zu sagen, natürlich muss die Ukraine das jetzt haben, weil sie sonst Lex Domröse kurz vorm Zusammenbruch steht, den wir natürlich nicht wollen.
Ja, vielen Dank, Carsten. Ich kann jetzt mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange sprechen. Nico Lange hat Ahnung von Militär. Er war selbst 7 Jahre Zeitsoldat. Er kennt sich in der Ukraine aus, weil er in Kiew für einige Jahre das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung geleitet hat. Und er ist mit dem Bundesverteidigungsministerium vertraut, weil er der Chef des Leitungsstabs unter der früheren Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer war. Inzwischen ist er Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Lange, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo.
Ein Grund für den Rückzug der ukrainischen Soldaten aus Avdiivka ist der Mangel an Munition. Und zu Beginn dieser Folge haben wir davon berichtet, dass der tschechische Präsident Pavel 800.000 Schuss Artilleriemunition aufgetan hat. Und zwar Munition, die seiner Aussage nach innerhalb von Wochen lieferbar sein könnte, wenn der Westen das Geld dafür aufbringt. Ist das jetzt eine gute Nachricht für die ukrainischen Streitkräfte an der Front oder kann man eigentlich in Anbetracht der schwierigen Lage für die Soldaten kaum von einer guten Nachricht sprechen?
Das ist eine gute Nachricht für die Ukraine. Vor allem auch, weil es bei dieser erheblichen Menge an Munition um beide Kaliber geht, also 155 mm für die westlich gelieferten Systeme und 122 mm für die Legacy-Systeme, die die Ukraine auch noch hat. Hoffen wir, dass das gelingt. Das Geld sollte nicht das Problem sein, die Dinge jetzt schnell in die Ukraine zu bekommen, weil wir ein Gap produziert haben, eine Lücke durch unsere Langsamkeit. Und es wird im Jahresverlauf besser werden, weil dann die neue Industrieproduktion greift. Aber eben jetzt muss man überbrücken und das könnte man mit dieser Munition sehr gut machen.
Der Rückzug der ukrainischen Soldaten jetzt aus Avdiivka am Wochenende, was meinen Sie, ist das erst der Anfang? Es macht den Eindruck, als versuchten die russischen Soldaten jetzt mit ordentlich Macht voranzurücken. Was befürchten Sie?
Ich halte den Rückzug aus Avdiivka für richtig. Hab mir die Frage gestellt, ob es nicht auch schon früher richtig war, Avdiivka zu verlassen. Die Ukraine muss zur flexiblen Verteidigung übergehen, aus Ressourcenmangel. Munition ist dann nur ein Element, aber ein wichtiges. Aber auch, weil sie keine Luftüberlegenheit hat und auch zu wenig Flugabwehr. Und Russland setzt zum Beispiel sehr viele Gleitbomben ein, denen die ukrainischen Truppen fast schutzlos ausgeliefert sind. Und flexible Verteidigung heißt ja dann nicht mehr jeden Meter zu verteidigen, sondern solange man asymmetrisch viele Verluste der anderen Seite zufügen kann, weiter zu verteidigen und wenn das nicht mehr geht, sich eben zurückzuziehen und an einer nächsten Stellung die nächste Verteidigungslinie aufzubauen. Die Ukraine kann eigentlich jetzt nur noch Zeit für Land tauschen im Osten. Und nach Avdiivka werden wir möglicherweise Nachrichten hören aus Siversk, aus Konstantinivka, möglicherweise auch aus Kupjansk. Die entscheidende Frage ist dabei nicht, ob Russland es schafft, noch Kontrolle über kleine Städte zu übernehmen, sondern ist die Frage, führt dieses asymmetrische Verursachen von Verlusten dazu, dass der russische Angriff irgendwann kulminiert und damit zum Stehen kommt?
Aber das ist völlig offen.
Ja, das ist nicht völlig offen. Also Russland hat keine unbegrenzten Ressourcen und die Möglichkeiten der russischen Seite sind begrenzt. Aber die Streitkräfte der Ukraine müssen natürlich zurückfallen können auf Verteidigungsstellungen. Und das war an anderen Orten im Donbass, wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, als es um Severodonetsk und Lysychansk ging, da gab es vorbereitete Verteidigungsstellungen. Und das ist jetzt nicht überall der Fall. Also die Ukraine muss Verteidigungsstellungen dann eben auch aufbauen, auf die sie zurückfallen kann, um diese flexible Verteidigung durchzuführen. Die russischen Streitkräfte werden vermutlich versuchen, jetzt an anderer Stelle, wenn sie Avdiivka jetzt zerstört haben und eingenommen haben, an anderer Stelle den nächsten Angriff zu setzen. Und dann ist die entscheidende Frage, kann die Ukraine da wieder so lange durchhalten, dass eben diese asymmetrischen Verluste entstehen? Und das kann man nicht so genau vorhersagen.
Lassen Sie uns noch mal auf das vergangene Wochenende schauen und nach München gucken. Der Chef der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, der hatte zu Beginn der Konferenz am Freitag die Suche nach dem Silberstreif ausgerufen. Haben Sie einen Silberstreif am dunklen Horizont gesehen oder teilen Sie die Einschätzung vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass es eher so eine düstere Konferenz war?
Ja, ich habe mich nicht so auf diese Stimmungsbilder konzentriert, weil die Stimmungen, glaube ich, immer so ein bisschen wie so eine Sinuskurve immer ein bisschen überschlagen. Im letzten Jahr hat man sich ein bisschen zu sehr selbst gratuliert und das fand ich schon nicht richtig. Und jetzt zu düster zu zeichnen, finde ich, glaube ich, auch nicht richtig. Was man auf jeden Fall sagen kann nach dieser Münchner Sicherheitskonferenz ist, die Europäer tun noch nicht das, was notwendig wäre. Und es wäre gut, wenn die Europäer sich schnell zusammenfinden und sagen, wir gehen noch mal ganz tief rein in die Möglichkeiten, die wir haben. Wir helfen der Ukraine jetzt noch einmal ganz stark, auch um die industrielle Lücke zu überbrücken, auch um die Ukraine zu unterstützen in einer Zeit, in der die Amerikaner damit gerade Schwierigkeiten haben, innenpolitischer Natur. Das ist aus meiner Sicht notwendig und diese Bewegung hat es in München nicht gegeben. Es gab aber in Bezug auf Ukraine einige wichtige Dinge, die am Rande besprochen worden sind, nicht unbedingt auf der Hauptbühne, aber was Technologiefragen, industrielle Fragen betrifft, gibt es da einige substanzielle Entwicklungen und dass auch über NATO-Perspektive gesprochen worden ist, dass die internationale Arbeitsgruppe von Yermak und Rasmussen getagt hat und diese Diskussion weiter fortgeführt hat. Also da gibt es so ein paar positive Ansätze, auf die sich dann aufbauen lässt.
Ja, Mark, muss man sagen, ist ein Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky und anderswo Rasmussen ist ein früherer NATO-Generalsekretär und berät heute die Ukraine.
Genau, und die beiden haben im Auftrag von Präsident Zelensky eine neue internationale Arbeitsgruppe, die sich mit der Frage der Sicherheit der Ukraine und der euroatlantischen Integration beschäftigt. Und wenn man sich anguckt, was die letzte dieser Arbeitsgruppen erreicht hat, nämlich den Kiew Security Compact, der jetzt zu diesen bilateralen Abkommen geführt hat, die ja auch Deutschland und Frankreich direkt vor der Konferenz unterschrieben haben, wo insgesamt 32 Staaten dran teilnehmen, sieht man schon, da geht es um reale Dinge, die möglicherweise dann zum Washingtoner Gipfel der NATO im Sommer relevant werden.
Auf die Sicherheitsabkommen kommen wir gleich. Ich wollte nur noch mal eine Sache mit Ihnen besprechen. Der ukrainische Präsident Zelensky war ja diesmal persönlich auf der Sicherheitskonferenz in München und nicht per Video zugeschaltet wie im vergangenen Jahr. Und Sie haben in einem Interview gesagt, Herr Lange, Zelensky habe schon fast wie ein psychologischer Betreuer der Europäer gewirkt. Das ist letztendlich schon seltsam, wenn wir aus dem Westen nach 2 Jahren russischem Angriffskrieg gegen die Ukraine auf der Couch liegen und nicht die Ukrainer, oder?
Ja, das ist seltsam und das ist auch falsch. Wir können mehr Vertrauen haben in die eigene Stärke. Wir sind leistungsfähige, wirtschaftlich starke, industriell starke Länder. Wenn wir das wollen, können wir viel mehr Munition produzieren als Russland. Wenn wir das wollen, können wir auch viel mehr Rüstungsgüter in die Ukraine liefern. Und wir müssen das wollen und wir müssen uns das zutrauen und wir dürfen keine Angst davor haben, Russland in der Ukraine zu besiegen. Und in dem Sinne war, glaube ich, Präsident Zelensky unser psychologischer Berater, der gesagt hat, ihr könnt das, traut euch das zu, ihr könnt das schaffen. Aber es ist natürlich ein trauriges Bild, wenn diese Art von Betreuung erfolgen muss. Und wenn man sich hinterher das anguckt, also Präsident Zelensky ist aus München direkt an die Front, an die heißeste Stelle nach Kupjansk gefahren, direkt an die Nulllinie vorne zu seinen Truppen. Julia Nawalnaja, die ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch gesprochen hat, die hat direkt nach der Münchner Sicherheitskonferenz sich entschieden, ich führe die Arbeit meines Mannes fort, ich lasse mich nicht erschrecken und ihr russischen Menschen dürft euch auch nicht erschrecken lassen. Also das ist doch Stärke und Führungskraft und daran fehlt es gerade bei den Europäern leider.
Lassen Sie uns über die Sicherheitsabkommen sprechen, die bilateralen Sicherheitsabkommen. Deutschland und Ukraine haben am Freitag, beziehungsweise der ukrainische Präsident und der Bundeskanzler haben am Freitag in Berlin das bilaterale Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Und es ist ja das erste Mal, dass Deutschland ein Sicherheitsabkommen mit einem Land im Krieg geschlossen hat. Und diese Sicherheitsabkommen sind ja entstanden im vergangenen Sommer auf dem NATO-Gipfel. Und einige sehen darin eine Art Trostpflaster dafür, dass die NATO die Ukraine jetzt bis auf Weiteres nicht als Mitglied aufnimmt. Wie sehen Sie es?
Also zunächst mal sehe ich so, dass wir noch viele Dinge machen werden müssen, die wir das erste Mal machen. Das ist ja der Charakter der Zeitenwende. Wir können das nicht mehr so machen, wie wir das vorher gemacht haben. Deswegen ist auch dieses, das haben wir noch nie so gemacht, überhaupt kein Argument für irgendwas. Wir müssen neue Wege gehen und da ist dieses Abkommen ein richtiger Weg, weil es einen Rahmen schafft für industrielle Zusammenarbeit, technologische Zusammenarbeit, nachrichtendienstliche Zusammenarbeit, dauerhafte militärische Unterstützung der Ukraine, Ausbildung und auch für zum Beispiel das Bekenntnis dazu, dass Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ich finde das gut, dass es dieses Abkommen gibt und es ist ja dann eins von möglicherweise 32 am Ende, was für die Ukraine sicherlich hilfreich ist, mit so vielen Staaten diese Abkommen zu haben. Das Abkommen ist ausdrücklich kein Ersatz für eine NATO-Mitgliedschaft. Es ist in dem Abkommen auch formuliert, dass das keinerlei Einfluss hat auf die euroatlantische Integration der Ukraine. Insofern ist die Diskussion um die EU-Integration und die NATO-Integration weiterzuführen. Ich verstehe es eher als eine Brücke, die der Ukraine von der jetzigen Phase, wo man einen NATO-Ukraine-Rat hat, möglicherweise zu einer Einladung und Beitrittsverhandlung, dann bis zu einem Beitritt der NATO eine dauerhafte militärische Unterstützung zusichert. Aber es ist natürlich keine harte Sicherheitsgarantie. Am Ende wird die Ukraine aber auch eine harte Sicherheitsgarantie brauchen.
Also eher Brücke statt Trostpflaster. Ich bin über eine Passage in diesem Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine gestolpert. Und zwar im zweiten Absatz steht ein aus meiner Sicht bemerkenswerter Satz, der danach klingt, als solle die Ukraine doch gewinnen und nicht nur nicht verlieren, wie es ja der Kanzler immer formuliert. Und zwar steht da, Deutschland ist unerschütterlich in seiner Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine innerhalb der Grenzen, die seit 1991 international anerkannt sind, einschließlich des Küstenmeeres und der freien maritimen Wirtschaftszone. Das heißt für mich, dass in diesem Abkommen zwischen Deutschland und der Ukraine steht, die Ukraine sollte alles zurückgewinnen, oder?
Ja, das ist die völkerrechtlich anerkannte Grenze, die auch wir als Bundesrepublik Deutschland anerkannt haben. Eine andere gibt es gar nicht. Und es ist vollkommen richtig, dass das in dem Abkommen so steht. Und damit ist ja nicht nur klar, was das Ziel des militärischen Handelns der Ukraine und unserer militärischen Unterstützung ist. Damit ist auch klar, egal was jetzt passiert in den nächsten Monaten und möglicherweise Jahren, auch wenn die Ukraine Gebiete teilweise oder ganz nicht kontrollieren kann ihres Landes, für uns bleibt das Staatsgebiet der Ukraine. Die Menschen, die dort leben, bleiben Ukrainer. Und das ist doch auch vor dem Hintergrund wichtig, dass wir zum Beispiel während der deutschen Teilung einen Artikel im Grundgesetz hatten, nachdem klar war, alle Menschen, die in Deutschland leben, sind Deutsche, auch die Deutschen in der DDR. Und das hat doch später bei der Wiedervereinigung eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Insofern ist es ganz wichtig, dass das da so formuliert ist.
Jetzt gucken wir seit Monaten darauf, was sich in Sachen Militärhilfe für die Ukraine im US-Kongress tut. Oder eben auch nicht tut. Haben Sie den Eindruck, dass die Nachricht von Alexei Nawalnys Tod doch noch einige republikanische Abgeordnete umstimmen kann, weil Sie jetzt gesehen haben, wie der russische Präsident Putin mit der Opposition im eigenen Land umgeht? Der Kanzler hat ja zu Nawalnys Tod gesagt, wir wissen nun ganz genau, was das für ein Regime ist.
Ich bin der Auffassung, dass direkte Auseinandersetzung und direkte Begegnung mit dem Thema hilft. Und vor dem Hintergrund war es gut, dass sehr viele Senatoren und Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus jetzt in München waren. Auch diejenigen, die gegen die Ukraine-Unterstützung sind oder die sagen, erst muss diese Grenzfrage geregelt sein, dass sie dort die Möglichkeit hatten, Julija Nawalnaja zu erleben.
Die Grenzfrage müssen wir nur sagen, Herr Lange, da meinen Sie die Grenzfrage US-mexikanische Grenze.
Ja, die meine ich. Und letztlich ist ja das Argument dieser Teile der Republikanischen Partei, Ukraine-Unterstützung finden sie richtig, aber es muss eben gleichzeitig auch in Sachen Migration aus dem Süden in die USA etwas unternommen werden. Im Grunde nimmt man die Ukraine-Hilfe in Geiselhaft für ein anderes politisches Thema. Das ist nicht richtig aus meiner Sicht und es ist gut, wenn die sich dann aber auch mit den Ukrainern auseinandersetzen müssen. Und wenn die damit konfrontiert werden, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Abgeordnete des Bundestages ihr Denken geändert haben, nachdem sie in der Ukraine waren und die Situation da erlebt haben. Und es gibt auch andere, die habe ich eher im Verdacht, die vermeiden es, direkt in die Ukraine zu fahren, damit sie ihre Meinung nicht ändern müssen. Also insofern, wenn München einen Beitrag dazu geleistet hat, dass es da diese direkte Auseinandersetzung gab, dann ist das gut. Wir sollten aber nicht nur auf die USA schauen, sondern überlegen, was die Europäer selbst tun können und vor allen Dingen selbst was machen und uns nicht gegenseitig nur dazu auffordern, dass doch irgendwer mal bitteschön irgendwas machen müsste. Und da müssen jetzt Vorschläge auf den Tisch. Da sehe ich auch Deutschland in der Verantwortung, einen Vorschlag zu machen, wie man jetzt eine neue Kraftanstrengung für die Ukraine unternehmen kann, um dann andere dazu aufzufordern, mitzumachen bei dieser neuen Anstrengung.
Wie kann das aussehen? Was kann das für ein Vorschlag sein? Also der Kanzler ist ja aufgetreten und ermuntert seit einigen Wochen die anderen Europäer doch auch viel zu liefern. Er verweist auf die Zahlen aus Deutschland. Wir sind jetzt ja schon seit einiger Zeit auf dem zweiten Platz, was die Hilfe für die Ukraine angeht, die militärische Unterstützung auch, aber auch die finanzielle Unterstützung. Und dann hört sich das ja bei Olaf Scholz so nach einem sehr dezenten Wink in Richtung vor allem Frankreich an, Spanien und auch Italien. Also was könnte der deutsche Vorschlag sein?
Der Bundeskanzler hat recht, wenn er sagt, dass Italien, Frankreich, Spanien weit unter ihren Möglichkeiten bleiben bisher bei der Hilfe für die Ukraine. Und gleichzeitig erwarte ich von einem Bundeskanzler und von der Bundesrepublik Deutschland, dass sie sich nicht darüber beklagt, sondern dass wir eine Initiative auf den Tisch legen. Es muss eine Initiative geben, an der sich andere beteiligen können. Die Themen für diese Initiative sind klar. Ich glaube, es geht um Komponenten für die Massenproduktion von Drohnen. Es geht um Artilleriemunition in großen Mengen und unterschiedlichen Kalibern. Es geht um schnellere Produktion von Lenkflugkörpern für die Luftverteidigung und um Luftverteidigungssysteme. Und es geht darum, in die Bestände und in die Lager nochmal sehr, sehr intensiv und kritisch reinzugehen und nochmal etwas rauszuholen, um der Ukraine jetzt sehr viel zu liefern. Und das Argument wäre eben überzeugender, wenn man nochmal eine große Kraftanstrengung auf den Tisch legt. Und das ist eben so, wer führen will, der muss mehr machen als die anderen. Und kann nicht sagen, wir machen alle gleich viel. Das ist doch auch der Grund, warum die USA die ganzen Jahre die Führung hatten. Die haben eben mehr gemacht als alle anderen und haben dadurch angeführt. Und das muss Deutschland jetzt leisten.
Herr Lange, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung. Und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, zu einem ganz anderen Gebiet der Welt, auf das wir ganz, ganz lange geguckt haben, seit dem russischen großen Angriff auf die Ukraine weniger. Es geht um Afghanistan. Da ist diese Woche entscheidend, und zwar für die Aufarbeitung des deutschen Einsatzes dort in diesem Land. Am Montag hat die Enquete-Kommission des Bundestages ja ihren Zwischenbericht vorgelegt. Am Donnerstag gibt es dann eine Debatte im Bundestag, und Ziel ist es ja letztlich rauszukriegen, was ist da eigentlich falsch gelaufen in den nahezu 20 Jahren dieses Einsatzes, und vor allem lassen sich Lehren für die Zukunft auch so etwas ziehen. Parallel dazu hat unser Streitkräfteautor Kai Küstner zusammen mit Christoph Heinzle, und das sind beides ehemalige Afghanistan-Korrespondenten, eine neue Staffel des Podcasts Killed in Action veröffentlicht. Mission ohne Ziel heißt sie. Bevor wir uns also gleich den aktuellen Bundestagsbericht anschauen, Kai, der Titel fasst den Podcast ganz gut zusammen, oder?
Ja, das kann man sagen. Das ist jetzt nicht wirklich einfach. Ein Dutzend Interviews, also tausende Seiten Akten, die wir da durchforstet haben, in eine Schlagzeile zu pressen. Aber dass sie den Eindruck hatten, in eine Mission ohne Ziel zu gehen, das haben mir über die letzten Jahre immer wieder Afghanistan-Veteranen geschildert. Im Fall von Soldaten, die traumatisiert, die verletzt an Körper oder Seele heimgekehrt sind, stellt sich diese Frage natürlich umso bohrender. Und genau das hat uns auch der Soldat Robert Müller erzählt, der mit einer posttraumatischen Belastungsstörung heimgekehrt ist aus dem Einsatz, noch immer heute nachts schlecht schläft, sich in die Schweizer Berge ins Wallis zurückgezogen hat.
Warum war der Müller in Afghanistan? Warum hat der Müller seine Gesundheit verloren, die ihn ein Leben lang begleiten wird? Egal wo ich bin, egal was ich mache, diese Scheiße holt mich immer wieder ein und das macht mich zornig.
Robert Müller begleitet uns durch alle 5 Folgen dieses Podcasts. Er war einer der ersten deutschen Soldaten in Afghanistan überhaupt, war dabei, als es in Kabul losging, Anfang 2002, und ist dem Tod wirklich nur knapp entronnen, als am 6. März 2002 ganz in seiner Nähe eine alte russische Rakete detonierte, die Kameraden zu entschärften versuchten.
Die 5 Kameraden um mich herum sind irgendwie vorbeigeflogen oder an uns vorbeigeflogen. Und ich weiß noch, dass ich in einem Feuerball war, durch Luft geschleudert wurde. Und ab dem Moment alles in schwarz-weiß gesehen habe und so zeitverzögert. Heute weiß ich, dass dieses, was ich erlebt habe, das, was ich gesehen habe, gehört habe, gerochen, geschmeckt habe, ungefiltert sich bei mir abgespeichert hat.
Robert Müller, eine wirklich hochinteressante, vielschichtige Persönlichkeit, war lange Fallschirmjäger im niedersächsischen Seedorf. Was wir versucht haben mit diesem Podcast, ist nochmal zurückzukehren zu den Wurzeln dieses Einsatzes, also zum Anfang in den Jahren 2001, 2002. Und von da aus dann den Blick zu weiten und zu ergründen, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Und das beinhaltet natürlich zwangsläufig die Frage nach den Zielen. Und damit wären wir auch wieder bei dem Bericht der Enquete-Kommission, die nämlich bemängelt in diesen knapp 350 Seiten, die Ziele seien sehr hoch gesteckt gewesen. Eine selbstkritische Bestandsaufnahme habe nie ausreichend stattgefunden. Heißt also, wir haben nie ehrlich überprüft, werden wir da unserem Anspruch gerecht in Afghanistan. Das ist einer der Hauptkritikpunkte.
Wenn wir noch mal genauer auf dieses Papier jetzt schauen, Kai, das ist doch einigermaßen heftig ausgefallen, eigentlich schonungslos. Würdest du es auch so sehen?
Ja, würde ich genauso sehen. Da steht zum Beispiel der Satz drin, der größte, teuerste, opferreichste Kriseneinsatz der vor allem westlichen Staatengemeinschaft endete mit einem strategischen Scheitern. Jetzt kann man sagen, ist ja eigentlich klar, ist ja offensichtlich, dass Deutschland da gescheitert ist, weil Afghanistan heute ja wieder ein Talibanistan ist, wo genau die Extremisten herrschen, die man meinte 2001 vertrieben zu haben. Aber dass das Wort da Scheitern schwarz auf weiß steht und dass sämtliche Parteien, die ja die Bundesregierung gestellt haben in den Jahren 2001 bis 2021, diesen Begriff auch so unterschreiben, ist aus meiner Sicht durchaus bemerkenswert. Also die 350 Seiten sind durchaus schonungslos.
Wir wollen und wir müssen aus Afghanistan lernen. Das sind wir, will ich nicht zuletzt auch sagen, denjenigen schuldig, die viele Opfer gebracht haben, auch den 59 Gefallenen.
So hat es der Kommissionsvorsitzende Michael Müller, SPD, bei der Vorstellung des Berichtes formuliert. Vielleicht stehen da auch zumindest einige der Antworten drin, nach denen Veteranen wie Robert Müller so händeringend suchen.
Da drängt sich mir die Frage auf, wenn man das schon beantworten kann, was sind denn eigentlich die Hauptfehler, die man gemacht hat in Afghanistan aus Sicht der Enquete-Kommission?
Ja, da ist die Frage, wo fängt man da an? Die Liste der Verfehlungen ist nämlich ziemlich lang, auch aus Sicht des Bundestags. Wir können ja mal mit handfesten Dingen beginnen, mit Geld und Material. Da steht der Satz in diesem Papier, Ausrüstung und Fähigkeiten der Bundeswehr wurden in Teilen nicht dynamisch genug an die Bedrohungslage in Afghanistan angepasst. Der Satz spricht mehr oder weniger für sich, aber auch das Personal bei zivilen Einsatzkräften und bei der Polizei sei nicht ausreichend gewesen. Dem Thema Polizei haben Christoph und ich uns auch in unserem Podcast gewidmet. Da hatte sich Deutschland ja freiwillig gemeldet, gleich zu Beginn die afghanischen Sicherheitskräfte aufzubauen, schickte aber viel zu wenig Beamte, wie uns der damalige Afghanistan-Sonderbotschafter Hans-Joachim Dörr erzählt hat.
Vom Volumen her lächerlich, lächerlich. Ich bin jedes halbe Jahr zum Staatssekretär im Innenministerium hingegangen, um zu betteln, dass man personell unser Engagement für Polizeiaufbauhilfe aufstockt. Das hat angefangen mit 26 Leuten vor Ort. Und am Ende haben wir aufgrund meines Gejammers, aber wirklich alle halbe Jahre vorgejammer, waren wir dann bei in den oberen 30.
Jetzt benutzt die Enquete-Kommission den Begriff lächerlich so nicht, kommt aber im Kern eigentlich zum selben Ergebnis, dass das alles nicht ausreichend war. Oder nehmen wir die Streitigkeiten unter den einzelnen Ministerien, Außen, Verteidigung, Innen, Entwicklung, die waren ja alle an diesem Einsatz beteiligt, die hatten zum Teil aber völlig gegenläufige Interessen. Das haben wir am Ende des Einsatzes ja bei den Ortskräften gesehen, die nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Riesendebatte gab es damals. Das Innenministerium wollte um jeden Preis den Eindruck vermeiden, in größerer Zahl Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. Die Enquete-Kommission spricht von Ressort-Egoismen, also dieser sogenannte vernetzte Ansatz. Bundeswehr, ziviler Wiederaufbau und Diplomatie aus einem Guss ist in Afghanistan gescheitert. Oder um es in den Worten von Karl Hubertus von Butler zu sagen, der als Kommandeur das erste deutsche Einsatzkontingent nach Afghanistan führte.
Diese ganze vernetzte Sicherheit war auf gut Deutsch gesagt ein Schuss in den Ofen in diesem Einsatz, aus meiner Sicht.
Dass das so gekommen ist, könnte auch daran liegen, dass es eigentlich in einer übergeordneten Ebene niemanden gab, eine Kanzlerin etwa, die das alles zusammengeführt hätte und da einen Ansatz aus einem Guss geliefert hätte. Angela Merkel, wissen wir, hat sich eigentlich nie sonderlich für Afghanistan wirklich interessiert.
Ganz im Gegensatz zu euch beiden, Kai, zu dir und Christoph, ihr wart immer wieder da im Land, habt viel berichtet, habt ja so auch euren ganz eigenen Eindruck von dem, was da schiefgelaufen ist. Frage, ganz klar, decken sich eure Eindrücke mit dem, was da jetzt in dem Bericht der Enquete-Kommission zu lesen ist?
Ich glaube, in weiten Teilen ja. Wobei ich immer behaupten würde, dass wir am Ende natürlich etwas freier sind in unseren Formulierungen als die Politik oder unsere Gesprächspartner im Podcast als unmittelbar Betroffene das natürlich ganz anders schildern können als so ein dann doch eher trockener Bericht. Zum Beispiel, wenn der Ex-Diplomat und damalige Afghanistan-Sonderbotschafter Hans-Joachim Dörr erzählt, wie er mit der Bundeswehr über die Frage diskutiert hat, wohin sich die Deutschen denn begeben sollen, als irgendwann klar war, es reicht nicht, wenn man in der Hauptstadt Kabul bleibt.
Ich habe dann vor dem Generalstab für Bundeswehrstützpunkte außerhalb Kabul, habe ich gesagt, ich würde den Westen empfehlen. Dann sagte mir der General, wir haben eigentlich eher gedacht an den Norden. Da ist es nicht so unruhig, hat er, glaube ich, gesagt. Und dann habe ich gesagt, naja, aber das zeigt ja, dass es im Westen eben noch nötiger wäre. Aber dass man dann sagt, von oberster Bundeswehrseite, Herr Dörr, wenn wir das machen würden, dahin gehen, wo, was Sie empfehlen, können Sie uns garantieren, dass da kein deutscher Soldat zu Schaden kommt? Da habe ich gesagt, nein, Herr General, kann ich überhaupt nicht garantieren. Das Risiko ist überall da, nicht? Und ich meine, die Bundeswehr ist schon verglichen mit anderen Armeen, die ich kenne, und ich kenne ein paar ganz gut, die Franzosen, die Briten, natürlich sehr, eine sehr vorsichtige Institution. Nicht? Sehr, ist ja legitim, Risiko zu so weit zu minimieren wie irgend möglich, aber es wird manchmal doch sehr weit getrieben.
Eine wichtige Erkenntnis auch, wo wir über Fehler ja sprechen, aus meiner Sicht war eines der größten Versäumnisse mit den sogenannten Warlords, den zum Teil ja schwer bewaffneten, aber im Land verhassten regionalen Machthabern zusammengearbeitet zu haben. Also die alten Machteliten wieder auferstehen. Also man hat die alten Machteliten wieder auferstehen lassen.
Meiner Meinung nach hat man Korruption eben auch als Waffe benutzt, als Geld als Waffe. Man hat halt die Warlords dafür bezahlt, dass sie mit einem selber zusammenarbeiten und sich nicht den Taliban angeschlossen haben.
Das erklärt der Ex-Diplomate und Afghanistan-Kenner Thomas Ruttig. Das hat dem Ansehen der internationalen Truppen, aber natürlich auch dem Demokratieaufbau in Afghanistan geschadet. Denn dafür hat man durchaus vorhandene, junge, demokratische Kräfte eher klein gehalten, hat doch wieder auf die alten Machteliten gesetzt. Und das hat auch die Korruption gefördert, weil wenn die sehen, guck mal, mit der Drohung zu den Taliban überzulaufen, lässt sich im Zweifel sogar Geld machen, ist das natürlich ein Problem. Und auch aus Sicht der Enquete-Kommission war das ein Geburtsfehler, wie es in dem Bericht wörtlich heißt, diesen Kriegsfürsten, eben weil sie Taliban-Gegner waren, wieder an die Macht verholfen zu haben. Aber das ist nur einer von zahlreichen großen Fehlern. Damit könnte man eigentlich einen ganzen Podcast füllen, was wir in Teilen ja dann tatsächlich mit Killed in Action auch versucht haben.
Wir bleiben mal ein bisschen knapper, Kai. Das ist ja auch der Anspruch dieser Enquete-Kommission, dass man da Lehren für die Zukunft rauslesen kann. Welche Erkenntnisse gibt es da?
Das ist jetzt noch nicht der Abschlussbericht der Kommission, sondern so eine Art Halbzeitbilanz. Konkrete Empfehlungen will das Gremium dann im kommenden Frühjahr abgeben. Ich greife dem aber gerne schon mal ein bisschen vor. Ein Thema, das sich ja durch diesen gesamten Einsatz zieht, von vorne bis ganz zum Schluss, ist das Thema Schönfärben, Schönreden. Die Lage vor Ort wurde in Berichten auch an den Bundestag zum Teil noch rosarot dargestellt, obwohl sie lange schon dunkelgrau war. Also Beispiel Bundeswehr in Kunduz, wurde ab dem Jahr 2009 fast täglich in Gefechte verwickelt. Trotzdem wurde nicht von Krieg gesprochen. Am Ende, kurz vor Machtübernahme der Taliban, Tage davor ging man in offiziellen Berichten immer noch nicht davon aus, dass die tatsächlich Kabul erobern würden. Und der ehemalige Büroleiter von Joschka Fischer, Martin Kobler, sagt, geschönte Berichte habe es auch bei den Stellungnahmen zu den Wahlen im Land gegeben.
Wenn ich zum Beispiel in einem Bericht lese, die Wahlen waren ein voller Erfolg. Es gab zwar etwas Sicherheitsprobleme und manche, in Klammer 4000, Wahlstationen waren geschlossen, aber das Land ist auf einem guten Weg. Dann kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das war aber die Basis für Auswärtiger Ausschuss, für Verteidigungsausschuss im Parlament. Darauf haben die Abgeordneten sich dann gestützt, die zuvor ein mulmiges Gefühl hatten, als sie das gesehen haben. Natürlich gibt es Übergangszeiten, wo man alle Augen zudrückt. Aber irgendwann muss man die Augen wieder aufmachen.
Dass man da beide Augen fest zudrückte, geschah sicher auch deshalb, damit die Abgeordneten weiter den Einsatz verlängerten und Deutschland eben nicht als untreuer Bündnispartner dastehen würde. Also Ehrlichkeit, das ist ganz sicher eine Lehre. Es reicht eben nicht zu sagen, wir tun Dinge, um Solidarität mit den USA in Afghanistan unter Beweis zu stellen, wenn man da Jahre oder sogar Jahrzehnte lang im Einsatz ist.
Kai, du kennst Afghanistan ja seit Jahren und den Bericht kennst du jetzt auch. Hat dich am Bericht irgendwas überrascht?
Na, in einigen Punkten hat mich überrascht die Klarheit, mit der der Bericht gearbeitet hat, aber auch mit der unsere Gesprächspartner Dinge beim Namen genannt haben. Zum Thema Korruption hat uns der Sicherheitsberater von Präsident Hamid Karzai, Ranginath Fassbanter, erzählt, er habe Dutzende Fälle von Korruption an die Staatsanwaltschaften übergeben, ausländische und afghanische. Kein einziger davon sei weiterverfolgt worden, weil niemand Interesse daran hatte. Oder die Klarheit, mit der eine Afghanin, die Ex-Parlamentarierin Shukriya Barakzai, sagt, niemand habe 2001, also als es da losging, einen Plan gehabt. Die USA nicht, Deutschland nicht, eigentlich niemand.
There was no goal. Es gab kein Ziel, welche Art von Afghanistan sie haben wollten. Or es gab keinen Plan, keine Strategie für Afghanistan von Anfang an.
From the very beginning.
Und dann, um auch nochmal an die Anfänge, die Wurzeln zurückzugehen, was mir vorher nicht so bewusst war, wie gefordert bzw. überfordert die Bundeswehr mit dem Balkan, mit den Auslandseinsätzen dort eigentlich schon war, als klar wurde, jetzt geht es auch nach Afghanistan, wie wenig Zeit sie auch zur Vorbereitung hatte, weil nicht herauskommen sollte, die Bundeswehr stellt sich schon auf Afghanistan ein, bevor der politische Beschluss eigentlich da ist.
Und das war sehr verkrampft, aber es darf doch keine Sekunde an Vorbereitung verloren gehen. Und hier ist sehr viel für uns verloren gegangen. Unsere Vorbereitung beschloss sich eigentlich darin, in persönlichen Dingen, dass man also mit der Familie nochmal gesprochen hat, seine fünf Sachen zusammen hatte, seinen Rucksack gepackt hatte, aber viel mehr war es nicht.
Das hat uns General Karl Hubertus von Butler so gesagt, der dann Anfang 2002 mit seiner Truppe in Kabul ankam. Und dann schließlich auch der Mut und die Tapferkeit, mit einem Traumatisierten wie Robert Müller über seine Krankheit reden zu können, die Offenheit von seiner Seite damit umzugehen.
Das ist so, wenn ich hier manchmal auf den Berg gucke, dann bin ich auf einmal in Afghanistan gedanklich. Und dann erinnere ich mich an das, was ich dort gemacht habe. Und dann sind diese Bilder auch da. Und in der Regel gehe ich dann in mein Zimmer, ziehe meine Laufschuhe an und gehe laufen.
Das hilft?
Laufen hilft, ja. Laufen ist für mich Therapie. Es macht keinen Spaß, aber es hilft mir.
Ehrliche Worte, also wo Robert ja eigentlich jahrelang dem Grundsatz vorher anhing, ein Fallschirmjäger geht nicht zum Therapeuten. Und diese Ehrlichkeit fordert Robert Müller auch nach wie vor von der Politik ein.
Es gibt alle 5 Folgen dieses NDR-Info-Podcasts Killed in Action, Mission ohne Ziel. Und zwar unter anderem in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir stellen einen Link in die Shownotes.
Und dann haben wir auch noch einen besonderen Film, eine besondere Doku für die Watchlist. Und zwar ist diese Doku zu finden in der ARD-Mediathek. Und sie heißt 10 Jahre Krieg, wie die Ukraine für ihre Freiheit kämpft. Und darüber spreche ich jetzt mit einem der Macher dieses Films, mit unserem Korrespondenten Wassili Golod im ARD-Studio in Kiew. Und Wassili, du hast diesen Film gemeinsam mit deiner Kollegin Birgit Pfirnig gemacht. Sehr schön, dass du Zeit für uns hast. Sag doch mal, worum geht es in eurem Film?
Danke für die Einladung. In dem Film geht es um das, was vor 10 Jahren passiert ist auf dem Maidan. Damals sind Menschen auf die Straße gegangen für Unabhängigkeit, für den Weg in Richtung Europäische Union, gegen Korruption und gegen den russischen Einfluss. Und schon damals wurden Menschen im Kampf um diese Freiheit getötet. Die eigene Regierung, die Janukowitsch-Regierung, hat damals auf die Menschen schießen lassen. Heute wird an die himmlische Hundertschaft erinnert. Und wir wollten eben zeigen, das ist der Ausgangspunkt. Danach hat Russland unmittelbar die Krim völkerrechtswidrig annektiert, einen Krieg im Osten der Ukraine entfacht und seitdem sterben eben schon Menschen, Ukrainerinnen und Ukrainer im Kampf, im Abwehrkampf gegen Russland.
Du hast es gesagt, in der Dokumentation trefft ihr unterschiedliche Protagonisten und auch den Rapper Yarmak. Er hat vor 10 Jahren auf einer Bühne auf dem Maidan in Kiew eine Rede gehalten und dabei den damaligen Präsidenten gefeuert, also gefeuert in Anführungsstrichen. Jetzt kämpft er an der Front. Was ist seine Motivation?
Yarmak steht mit seiner Persönlichkeit für die ukrainische Gesellschaft. Er ist Jahrgang 91, er ist genauso alt wie die unabhängige Ukraine. Er hat früher auf Russisch gerappt, rappt inzwischen auf Ukrainisch. Und seine Motivation ist, dass seine Tochter einschlafen kann, ohne Angst zu haben, dass Drohnen und Raketen in das Haus fliegen, dass sie in einer Ukraine aufwachsen kann, die ukrainisch ist, dass man hier die Sprache sprechen kann, die man möchte, dass man so frei leben kann wie bisher auch. Dafür kämpft er, dafür ist er jetzt inzwischen Befehlshaber einer kleinen Drohneneinheit geworden, riskiert sein Leben und hat mir auch beim Verabschieden, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, gesagt, dass er noch nie bei einer Reise Richtung Front so viel Angst hatte, nicht mehr zurückzukehren, weil die Lage an der Front gerade so dramatisch ist.
Mhm. Ihr seid ja auch in einer Klinik in Dnipro gewesen. Es ist wirklich durchaus schwer zu ertragen, die Bilder aus dieser Klinik, wo rund um die Uhr schwer verletzte Soldaten behandelt werden. Viele Patienten, die dort sind, sind zudem seelisch verletzt. Auch der Chefarzt spricht über depressive Phasen. Auch hier stellt sich die Frage, was hält die ukrainische Gesellschaft in so einer Extremsituation noch zusammen? Die Ärzte könnten ja zum Beispiel auch das Land verlassen.
Es ist bemerkenswert, was Serhii Rijenko und sein Team, aber auch viele andere Ärztinnen und Ärzte in der Ukraine leisten. Rijenko hat gesagt, er hat 2014 das erste Mal gerochen und gesehen, was Krieg bedeutet. Damals kamen die ersten verwundeten Soldaten und inzwischen sind Amputationen bei ihm an der Tagesordnung. Da kommen jeden Tag Menschen, bei denen nicht klar ist, werden sie es schaffen, werden sie überleben, wie werden sie überleben. Und seine Motivation ist, so hat er es gesagt, wir sind in diesem Land geboren worden und wir wollen in diesem Land leben. Wir wollen in unserem Land leben. Wir wollen nicht weggehen und wir werden uns nicht vertreiben lassen. Also es ist eine tiefe Überzeugung und auch nach 10 Jahren Krieg eine unglaubliche Resilienz, die natürlich gepaart ist mit einer Erschöpfung, mit einer Zermürbung durch diesen Krieg, den hier niemand in diesem Land wollte und auch weiterhin will. Aber Russland greift an, Russland lässt die Ukrainer nicht in Frieden leben und deswegen verteidigen sie sich.
Eine weitere Protagonistin in eurem Film ist die Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk. Ich habe sie selber vor 2 Wochen hier in Hamburg zum Interview treffen können und ich war wirklich beeindruckt, so mit welcher Energie sie die Kriegsverbrechen dokumentiert und ja auch nicht erst seit 2 Jahren, sondern eben mit dem Beginn der Proteste auf dem Maidan. Was haben die 10 Jahre Krieg mit ihr gemacht?
Oleksandra Matwitschuk ist für mich eine Art Außenministerin geworden der Zivilgesellschaft. Sie hat keine offizielle Funktion in der Regierung, aber sie repräsentiert den Geist der ukrainischen Gesellschaft. Sie klärt auf mit Fakten, sie findet eine deutliche Sprache, sie reist unermüdlich ins Ausland zu verschiedenen Veranstaltungen und versucht, die internationale Weltgemeinschaft darauf aufmerksam zu machen, dass es zu wenig ist, einfach nur zuzuschauen, dass man handeln muss. Man sieht ihr die Erschöpfung an, man spürt ihr die Erschöpfung an. Sie pendelt zwischen Gala-Veranstaltungen, wo sie eingeladen wird, und Luftalarm zu Hause in ständiger Sorge um ihre Liebsten in der Ukraine.
Außenministerin der ukrainischen Zivilgesellschaft, das ist eine sehr, sehr schöne Formulierung. Vielen Dank, Vassili, vielen Dank für diese spannenden Eindrücke. Du wirst ja auch immer wieder bei uns hier im Podcast zu hören sein und den Film von dir, also von Vassili Gollert und von Birgit Firnig, den gibt es am Dienstag direkt nach den Tagesthemen oder jederzeit in der ARD Mediathek. Den Link zu eurem Film packen wir auch in die Shownotes.
Dankeschön.
Und das war's für Streitkräfte und Strategien für diese Ausgabe. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Wir freuen uns natürlich immer auf Ihre, auf eure Fragen, auf Kritik, auf Feedback an die Adresse streitkräfte@ndr.de. Und wir sind wieder da am Freitag dann mit einer ganz besonderen Folge. Wir schauen anlässlich des 2. Jahrestages des Beginns des umfassenden Angriffs und Überfalls Russland auf die Ukraine auf all das, was bis dahin passiert ist, was noch weiterhin passieren könnte, was passieren muss, auch in Deutschland. Mit dabei sind dann eben nicht nur sozusagen das Kernteam, also Anna, Kai und ich, sondern auch Andreas Flocken, der ja am Anfang dieses Podcasts ganz, ganz wichtig war, und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen aus Kiew, irgendjemand, Rebecca Barth, Vassili Gollert, wer immer von denen Zeit hat. Wir alle sitzen dann zusammen und ja, schauen auf dieses arme Land.
Und noch ein Hinweis: Der NDR macht gerade eine Umfrage zum Thema, brauchen wir die Wehrpflicht zurück? Und zwar brauchen wir die Wehrpflicht zurück, um die Verteidigungsbereitschaft zu sichern. Wenn ihr dabei mitmachen wollt, den Link zu der Umfrage von NDR Fragt gibt es in den Shownotes. Genau wie den Link zu dem Film von Vassili Gollert und Birgit Pfennig. ARD